Ja, Namaste, Jana. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für ein kurzes Interview. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit einem kurzen Mantra. Magst du vielleicht das Dhanvantari-Mantra
Ja,
einstimmen?
gerne.
Ja.
Shankham Jagram Jalaukam Tadatam Ruta Garam Charudoravihischa Chaturvi Sukshma Swacha Adiridyam Sukha Parivilasam Maulimam Bhojanetram Kalambo Dojvalangam Karitat Vilasas Charupitam Barahadyam Vandedan Vantarim Tandikila Gadavana Praudhada Vakmililam Om Shitanvantaray Namaha Hari Om.
Ja, magst du vielleicht ein paar Worte sagen zu dem Mantra, was du gerade gesungen hast?
Ja, das ist Dhanvantari Mantra und so, dass man sich versucht natürlich mit der göttlichen Energie zu verbinden, wenn man über ein Thema sprechen möchte, was auch mit dieser Energiehintergrund auch zu tun hat. Also man ruft die göttlichen Kräfte an, man schafft einen heiligen Raum, wo Dinge geschehen können, wo man innere Inspiration bekommt. Und das ist eine Anrufung für Dhanvantari, wo natürlich Dhanvantari verherrlicht wird. Es ist immer so, wenn man eine Person etwas oder die Hilfe einer Person haben möchte, dass es eigentlich natürlich ist, dass man versucht gut zuzureden und sagt, ja, du bist so toll und du bist so schön und überhaupt, du bist der Beste. Ja, so. Ne? Und im Grunde genommen sind das Inhalte auch dieses Gebetes, wie dann mental beschrieben wird, mit seiner ganzen Schönheit und seiner Macht, wie er Krankheiten einfach vertreiben kann, wie ein Waldbrand, ja, alles niederbrennt, so auch die Kraft von Dhanvantari eigentlich alle Krankheiten vernichtet.
Okay. Du hast ja früher bei den Hare Krishnas lange gelebt.
Ja.
Wie lange bist du da gewesen?
Kann man gar nicht so sagen. Also ich war 10 Jahre sehr eng mit dem Ashram verbunden. Ich habe 8 Jahre im Ashram gelebt direkt. Bin aber seit der Zeit immer noch, also seit 1990 eigentlich und seitdem auch immer noch in Kontakt und praktiziere auch noch. Bin halt nur jetzt kein Mönch, wie es damals vielleicht war, aber immer noch mit der Philosophie verbunden, mit den Menschen verbunden, mit den Tempeln oder den Aktivitäten, die dort stattfinden, teilweise verbunden.
War das in dem Narasingha-Tempel?
Nein, wir hatten einen eigenen Tempel in Wiesbaden, der auch immer noch existiert, der mal eine Zeit lang auch pleite war, sozusagen, aber wieder aufgegriffen wurde und der in der Nähe von Wiesbaden, also in Burg Hohenstein, Bad Schwalbach, immer noch besteht auch. Das ist ein Tempel, wo ja, Gaur-Nitai verehrt wird, die also Chaitanya und Nityananda, die in der Krishna-Bewegung eine große Rolle spielen und mittlerweile auch Jagannath.
Der ist da
Als,
zugezogen.
ja, sozusagen als die Bildgestalter, die dort verehrt wird, ist dorthin gekommen. Ja.
Und das war also kein Bruch, den du hattest, als du die Organisation verlassen hattest?
Nein, für mich war es einfach ein Weitergehen meiner eigenen spirituellen Entwicklung. Ich gesehen habe, ja, okay, jetzt ist die Zeit im Ashram vorbei, so für mich. Und ich habe so viel gelernt und so viel mitgenommen, es wird Zeit, das in die Welt rauszutragen und für mich auch zu leben, auch in der Familie auch zu leben, also praktisch umzusetzen. Ne? Weil es immer noch was anderes, wenn man im Ashram in der geschützten Atmosphäre lebt, vielleicht auch als Mönch oder so, wo man nur sich hat. Oder wenn man noch eine Familie dazu hat und ins normale Leben rausgeht und eben auch versucht, trotzdem seine Aktivität mit dem Wissen auch zu verbinden.
Und hast du dann erst angefangen mit Ayurveda, dich da so reinzuknien, oder war das schon während der
Ich hatte
Zeit?
das Glück eigentlich schon 1990, wo ich die Hare Krishnas kennengelernt hatte, die Leiterin des damaligen Zentrums kannte sich in Ayurveda sehr gut aus und bei uns sind dann auch, weil wir der, dann der Leiter, praktisch ihr Ehemann, war Inder gewesen, so wir hatten sehr viel Kontakt zu Indern oder auch dann zu indischen Ärzten, die dann auch dann teilweise bei uns auch so eingegangen sind im Ashram, so und immer schon Kontakt zu Ayurveda-Ärzten gehabt, so und ich habe mich schon immer für Medizin interessiert, für alternative Heilmethoden, war ich vorher aus der taoistischen Ecke kam. Also ich hatte vorher schon taoistische Kampfkünste und Meditation praktiziert und auch chinesische Medizin mich so ein bisschen darum gekümmert. Und dann war das eigentlich ein Übergang für mich, dieses Ayurveda, und habe das während meiner Ashram-Zeit praktiziert und versucht zu verstehen, viel Bücher gelesen. Habe dann gegen Ende aber erst meine Ausbildung dann als Ayurveda-Spezialist gemacht, am Ende meiner Ashram-Zeit.
Ah
Ich
ja.
glaube, es waren 1997, 98 und dann.
Und dann bist du auch noch in Indien gewesen und hast es da noch praktiziert und vertieft.
Ja, speziell im Anschluss. Wir waren natürlich, also ich war in der Zeit natürlich in Indien und wir sind dann auch zu Ayurveda-Ärzten dort gegangen und hatten Kontakte gehabt. Aber speziell eben in der Zeit nach dem Ashram habe ich mir eben auch viel Zeit genommen, einfach in Indien zu sein, mit Ärzten zusammenzusitzen, dort noch Ausbildungen teilweise zu machen, auch in Kliniken und ja, einfach so zu sein. Meistens einfach mit Ärzten zu sein, ein paar Wochen mit denen zu verbringen, mit denen Fälle zu studieren, die Schriften zu studieren, mit denen einfach Sachen zu besprechen.
Ja. Und als du dann von der ISKCON weggegangen bist, hat sich da auch dein Sadhana verändert? Oder du sagst, du praktizierst auch heute noch auf diese Weise. Ich habe dich gestern auch mit einem Malerbeutel rumlaufen sehen.
Ja, ich praktiziere immer noch. Also im Grunde genommen hat sich eigentlich nichts verändert, wo ich die Bewegung verlassen habe, also den Ashram verlassen habe in dem Sinn. Ich habe genauso weiter praktiziert. Wir haben zu Hause einen großen Altar gehabt und unsere Bildgestalten verehrt haben. Wir haben gechantet immer noch und haben auch immer noch, ja, ich habe noch Programme weitergegeben, gesungen vielen Menschen im Maha-Mantra. Und ja, und heute auch immer noch, vielleicht ein bisschen eingeschränkt heutzutage, weil ich zwei kleine Kinder habe und nicht mehr so viel Zeit habe, aber es wird immer noch praktiziert, es ist immer noch dabei. Ja, weil die Philosophie für mich einfach auch immer das Logischste war irgendwie oder das Tiefste, was ich so bisher kennengelernt habe in meinem Weg, viele Philosophien und viele Formen von Religion oder viele spirituelle Praktiken kennenzulernen, habe ich dort auch die meiste Tiefe entdeckt und ja, und das, was auch mein Herz am meisten berührt hat. Und deswegen habe ich es auch mal beibehalten, obwohl ich noch
Ja.
viele andere Sachen auch gemacht habe.
Und du sagst gerade, du hast ja zwei Kinder. Setzt du bei der Erziehung deiner Kinder auch ayurvedische Prinzipien um? Ich denke schon.
Sicherlich versuche ich das zu machen, wobei es natürlich im kleinen Alter sehr schwierig ist, Kindern diese Dinge zu vermitteln oder so. Aber ich Wir versuchen das vorsichtig immer so darauf hinzuweisen, ja, das ist nicht so gut, wenn ihr solche Sachen mit zusammen isst, trennt das lieber voneinander und so. Ja, so. Also nicht Milch zusammen trinken mit irgendwelchen anderen Sachen, mit Früchten oder so. Ja, und das hören die auch, das nehmen die auch auf und
Ja.
setzen die auch selbst schon um teilweise.
Ja.
Also so auf einer einfachen Basis. Die haben auch Ölmassagen gekriegt als Kinder immer und
Ja,
so
so
und
spezielle ayurvedische
mochten es auch. Ja,
Babymassagen.
genau. Babymassagen mit ayurvedischen Ölen und das mochten die auch immer. Und so ist natürlich eingeflossen.
Und du hast aber, so wie ich das von außen mitbekommen habe, dich auch im Laufe der Zeiten mehr und mehr dann wieder auch für andere Sachen geöffnet. Ich
Ja.
weiß, dass du eine schamanische Ausbildung gemacht hast.
Ja.
Wie weit kannst du das zusammenbringen?
Man muss mal so sagen, für mich war immer eine Riesenlücke gewesen zwischen dem materiellen Leben, also das, wo man so versteht, wenn man draußen in der Welt ist und man Geld verdienen muss und alles, und man mit reiner Materie beschäftigt ist und den hohen spirituellen Werten, die praktisch in der ISKCON gelehrt wurden auch. Und für mich war eine Riesenlücke dazwischen, die ich irgendwie verstehen wollte, begreifen wollte. Und ich hatte damals schon, bevor ich zu den Hare Krishnas gekommen bin, mich mit subtiler Heilung beschäftigt schon, also damals schon Buddha-Hand praktiziert und solche Sachen. Und auch einen Zugang schon gehabt zu Heilsachen, auch teilweise auch Sichtweisen bestimmt, also gemerkt, dass ich auch Fähigkeit habe, Dinge wahrzunehmen bei anderen Menschen, die im subtilen Bereich leben. Und hatte dann eben einen engen Bezug dazu und wollte das auch vertiefen, wollte es auch kennenlernen, wollte es mehr besser verstehen. Weil, wie gesagt, auch so eine Riesenbrücke dazwischen war, zwischen diesen beiden Welten, ganz spirituell. Man kümmert sich nur oder setzt nur mit Gott in Verbindung, spricht über spirituelle Welten und auf der anderen Seite aber nur die grobe Materie. Und eigentlich ist ja ganz viel noch dazwischen. Und das hat mich irgendwann, dieser Wunsch hat mich irgendwann zum Schamanismus gebracht. Und was mich sehr begeistert hat, auch die ersten Behandlungen, die ich bekommen habe, ich gemerkt habe, oh, es wird ganz, ganz viel in mir passiert. Ja, so, es hat ganz viel mir geöffnet. Ich bin mir über ganz viele Sachen bei mir bewusst geworden auch. Ich habe mich auch mehr so als ganzer Mensch gefühlt. Und das ganze Weltbild hat irgendwie auch da reingepasst. Das hat diese Riesenlücke praktisch aufgefüllt.
Oder
Und hat mir
zusammengebracht, ja.
genau ein Verständnis mir gebracht, okay, letztendlich ist auch alles miteinander verbunden auf einer gewissen Ebene. Ja, es gibt auch einen fließenden Übergang auch von den Gottheiten, von der spirituellen Ebene bis runter auf die materielle Ebene, sogar bis zu den Menschen hin. Ja, ich war in Nepal gewesen, habe dort mit den Schamanen zusammen praktiziert und studiert. Und dort wurden teilweise Götter verehrt, die halb Götter, halb Menschen waren schon, ja, um angerufen für Heilung. Ja, diese Energien, die damit verbunden waren, so. Also es war dann irgendwie schon eine natürliche, fließendere Beziehung, fließenderer Übergang, ja,
Ja.
dieses Wissen dazwischen. So, und seitdem habe ich das auch nicht mehr getrennt. Das ist bei mir eins. Die Schamanischen unterstützen mich in meiner Praxis. Ich sehe es auch als einen Teil des Weges auch, weil wir haben nicht nur lichte Seiten auch in uns, um die wir uns kümmern und die zum Wachstum beitragen, sondern wir haben auch Schattenseiten auch.
Ja, das
Und
versuchen wir Yogis ja gerne zu
deswegen habe ich auch
auszuklammern.
versucht, viele Jahre, 20 Jahre fast lang, ja, das auszuklammern. Aber ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel hilft in meinem spirituellen Leben, dass das spirituelle Leben sehr viel natürlicher geworden ist, seit ich mich damit beschäftigt habe und sie versucht habe zu integrieren, diese Schattenseiten, was mit schamanischer Arbeit sehr gut möglich ist.
Ja.
Ja.
Das heißt, wenn Menschen zu dir kommen und dich als Heiler fragen, dann bringst du die Sachen zusammen oder du schaust, wo ist ein Ansatz, wo du was machen kannst, Ayurveda oder schamanisch oder.
Ja, ich verbinde natürlich alle Sachen miteinander. Ich versuche die Menschen, natürlich alle Menschen, ob sie jetzt zu mir zur Heilung kommen oder in meinen Kursen sind oder was auch immer, versuche ich irgendwie auch mit dem spirituellen Weg zu verbinden oder mit spirituellen Wahrheiten zu verbinden. Aber sehe halt auch ihre Begrenztheiten oder ihre Muster, wo sie hängen oder das, was in ihrem Energiefeld vorhanden ist, was einen Störfaktor darstellt. Also, wo man ja viel mit beschäftigt ist. Ja, man ist ja meistens, die meisten Menschen sind sich sehr bewusst darüber, über ihre Schwächen und über ihre Hindernisse, mit denen sie so zu kämpfen haben im Leben. Ja. So, und helfen ihnen, da auch frei zu werden und mehr bei sich anzukommen, klarer zu werden, um dann dem Spirituellen freier begegnen zu können. Ja. Das Spirituelle in meiner Wahrnehmung sollte nicht eine Flucht sein oder ein Weg, mit dem man versucht, materielle Bedingtheiten zu kompensieren, sondern wahre Spiritualität oder Gottesliebe sollte aus einem inneren Gefühl der Dankbarkeit und der Wertschätzung herauskommen und nicht als Flucht und Rettungsanker.
Ja. Das ist ja etwas, was in der Bhakti-Bewegung aus meiner Sicht sehr vorbildlich ist, die Art, demütig gegenüber der Schöpfung und allen anderen Menschen noch zu sein.
Ja, natürlich gibt es in der Bhakti-Bewegung auch das, was man im Yoga kennt, das eine, ja, dass die Vorstellung, alles ist auch eins, wir begegnen allen dem Göttlichen. Gut, nur mit dem Unterschied vielleicht, dass dieses eine oder dieses Göttlichen allen letztendlich dahinter der eine steht, nämlich Krishna steht. Ja. So, aber dieses Einsseinsprinzip oder dass alles miteinander verbunden ist und dass wir einem mit Respekt und Demut auch begegnen sollten, weil überall das Göttliche gegenwärtig ist. Und das eine Göttliche ist eben Krishna.
Ja. Gut, da habe ich früher einen Konflikt mit gehabt, ne,
Ja.
dass so absolut dargestellt wird. Inzwischen setze ich einfach für das Wort Krishna das Göttliche ein und dann passt das für mich.
Ja, ist auch grundsätzlich möglich. Ich meine, Krishna ist ein Name Gottes, kann man sagen. Gut, aus der Tradition, aus der ich komme, wird natürlich Gott personifiziert, also nicht nur irgendeine Energie oder irgendwas. Aber letztendlich ist es auch nach meiner Auffassung zweitrangig, wirklich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, Menschen entsprechend ihrer Entwicklungsstufen fühlen sich vom Herzen her angezogen. Ja, so wie es in der indischen Tradition auch üblich ist, dort gibt es eine Riesenmenge an Göttern, die dort vorhanden sind. Und jeder findet so sein Ishtadeva, seine verehrenswürdige Gottheit, zu der er sich natürlich angezogen fühlt, auf der Stufe seiner spirituellen Evolutionsleiter vielleicht sogar auch, ja, kann auch sein. Und selbst die Formen der Wahrheit, die auch in den Veden auch beschrieben werden, es gibt einen Vers in Bhagavatam, wo es heißt, Vedanti tattvam vidas tattvam yajnanam advayam, Brahmiti paramatmiti Bhagavan iti satyate. Das heißt, die Weisen, die die Wahrheit gesehen haben, beschreiben die Wahrheit in drei verschiedenen Aspekten. Nämlich in Brahman, ja, das alldurchdringende, überall gegenwärtige Einssein. Paramatma, die Überseele, der lokalisierte Aspekt Gottes, der in allen Herzen gegenwärtig ist, ja, neben der individuellen Seele, der selbst die Energie hinter jedem Atom ist, kann man sagen.
Ja.
Und Bhagavan, ja, Bhagavan, die höchste Person Gottes, die in einem spirituellen Reich ist. Ja. Und alles drei sind spirituelle Wahrheiten und die Menschen fühlen sich angezogen zu unterschiedlichen Aspekten dieser Wahrheiten.
Und die sind nicht getrennt voneinander und
Nein.
nicht wertig auf anderen Stufen, sondern ein und dasselbe.
Ja, wollen wir so sagen, die Wertung wurde gemacht von den verschiedenen Richtungen. Ja, die Menschen, die es Brahman an höchster Stelle gestellt haben, haben gesagt, ja, die Vaikuntha, so die Form Gottes, sind nur eine Illusion, ist was Niederwertiges, was aus dem Brahman entsteht. Die anderen sagen, nein, ganz oben steht der persönliche Gott und die Ausstrahlung Gottes und der Vaikuntha-Planeten, das ist das Brahman.
Mhm.
Ja, so, dort ist der ewige Kampf, der auch in Indien so zwischen den philosophischen Systemen stattfindet.
Ja.
Aber ich frage mich dann auch mal, ist das so wichtig?
Ja,
meistens, wenn sich zwei streiten, der eine sagt, das ist richtig, dann ist meistens beides richtig.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an, so. An die Linken, die sich streiten, was sie nach der Revolution machen. So, aber dadurch kommen sie nicht dazu, sich um die Gegenwart zu kümmern.
Genau.
Ja, ja. Und die Philosophen,
oder die Religion, die sich alle untereinander streiten um die Namen Gottes, obwohl es eigentlich nur Namen von dem einen Gott sind,
ja, ja.
aber trotzdem im Krieg sind. Aber sagen, nein, nur unser ist der Gott, der den Namen so und so hat. Und sagt, nein, nur unser Gott ist der wirklich Gott, der den anderen Namen hat. Aber wir sind
ja.
alles Namen Gottes. Der eine den Allmächtigen, der andere den Allanziehenden, der andere den großen Schöpfer oder was auch immer. Aber es sind immer die gleiche Person eigentlich. Es gibt nur einen. Ja, so.
ja.
Aber wir hoffen es nicht. Wächst die Menschheit und wir sind auch weiter und verstehen, dass man nicht mehr in diesem Gegeneinander geht, sondern das Miteinander findet, einfach das Gemeinsame, was in allen Religionen, auch in allen philosophischen Richtungen vorhanden ist, dass man die Gemeinsamkeiten sieht und sich damit gegenseitig befruchtet und entwickelt.
Und tatsächlich habe ich diese Offenheit auch bei den Krishnas jetzt gefunden, als ich da war. Also früher hatte ich da ganz andere Diskussionen, wo die viel stärker auf ihrem Konzept beharrten, und bei den letzten Begegnungen habe ich da eine große Offenheit wahrgenommen.
Ja, ja, weil dort auch große Veränderungen passiert sind, weil viel zusammengebrochen ist und man sich natürlich die Frage gestellt hat, ja, warum bricht so viel zusammen, warum viele, die auf dem Weg sind, verlassen diesen Weg oder was auch immer, oder sind auch nur Menschen, sind keine Halbgötter oder so, die Gurus oder die Meister. Ja, und dass man gesehen hat, ja, andere sind auch viel, haben auch Wahrheiten, ja, und das ist auch hilfreich und sie bringen auch einen Input in die Gesellschaft, bewirken sogar teilweise viel mehr, als die Krishnas gemacht haben, ja, die versucht haben, die ganze Welt mit Büchern zu überschwemmen, ja, was sicherlich toll war, aber wenn man sieht, was letztendlich an Personen dort hängen geblieben ist, das ist eigentlich erschreckend wenig, ja. Und es ist natürlich sehr schade, wie lange dies die Gesellschaft schon gibt und was sie für tolle Inhalte eigentlich hat, so von der Philosophie her und von der ganzen Denkweise und auch von der Hingabe und alles. Also die Musik ist dort, die machen die schönsten Kirtans fast, das Essen ist fast das beste Essen, was dort gibt. Ja.
Ja.
Die Philosophie ist auch eine ganz, ganz tolle, sehr tiefe Philosophie, aber von daher gesehen ist dort sehr wenig hängen geblieben eigentlich. Ja. Menschen hängen geblieben und vielleicht sind die Menschen sich dort auch dessen ein bisschen bewusst geworden und haben sich deswegen auch angefangen, ein bisschen zu öffnen. Ja. Und ein bisschen offener zu sein, ja, ist okay, auch wenn man andere Sachen praktiziert. Und es geht nicht mehr darum, irgendwelche Religionen zu überstülpen den Menschen, sondern es geht vielleicht mehr auch darum, die Menschen zu sehen, die Bedürfnisse der Menschen zu erkennen und darauf einzugehen. Und es gibt viele Menschen, die haben das Bedürfnis, den Zugang zu einem persönlichen Gott. Ja. Selbst in der Yoga-Philosophie wird über Rasas gesprochen. Aber Rasas, also die Beziehungen zu Gott zu entwickeln, die unterschiedlichen Stufen von Beziehungen zu Gott zu entwickeln, ist nur möglich bei einem persönlichen Gott. Ja.
Mhm.
Nur wenn zwei Personen da sind, kann man Rasa entwickeln. Sonst kann gar keine Rede von Rasa sein. Ja,
ja, in unserem integralen Konzept haben wir ja alles drin.
Ja.
Shivananda sagt ja, dass Gott beides ist, sowohl Brahman, das Unpersönliche, als auch die verschiedenen persönlichen Aspekte. Und ich glaube, also ich habe viele Jahre mich sehr auf das Vedanta gestürzt, aber immer mehr sehe ich, dass es auch wichtig ist, eine persönliche Beziehung aufzubauen.
Ich meine, im Grunde genommen muss man nur gucken, was haben die ganzen Meister gemacht an mir im Lebensende. Ja. Haben sie dann noch Pranayama praktiziert oder Yoga Asanas oder haben sie Krishna Katar gemacht? Ja. Ich weiß von Swami Vishnu Devananda, hat sogar dir von mir erzählt, er hat zum Schluss noch über Krishna gesprochen. Ja, so, und Swami Shivananda hat am Ende seines Lebens auch 24-Stunden-Kirtan eingeführt. Ja. Und die Sankirtan-Bewegung, das Verbreiten der heiligen Namen Gottes. Ja, so, es war im Grunde genommen nichts anderes, als was die Hare Krishnas auch gemacht haben. Ja, bloß während des Lebens. Also sie haben halt alle anderen Pfade des Yogas auch integriert, was sicher auch wichtig ist und auch gut ist, weil jeder Mensch braucht auf seiner Entwicklungsstufe eben auch was Unterschieds. Ja, manchmal ist es wichtiger, Asanas zu machen, um sich zu erden oder so, oder Pranayama, um eben gute Energie zu haben, starke Energien zu haben. Ja. Und für manche Menschen ist es halt wichtiger, mal zu einem gewissen Zeitpunkt das Herz zu öffnen und sich Gott hinzugeben, um die Kontrolle abzugeben. Ja. So aus dem Kontrollwahn herauszukommen oder aus dem Übermütigen herauszukommen. Ja. Ich bin der Herr von allem so in dieser Welt. Ja. Das ist ja das, warum wir eigentlich hier sind. Ja,
ja, und so. Da wage ich zu behaupten, dass es bei den Yogis noch zu wenig Bhakti gepflegt wird.
Sicherlich, ja. Sicherlich. Ja. Im Grunde genommen, auch man sieht es jetzt auch in der heutigen Zeit, in der Entwicklung der Esoterik, alle Sachen, die im Moment gerade so boomen, sind die Sachen, die sich alle um Liebe drehen. Ja. Ho'oponopono, ja, in die göttliche Ordnung reinkommen, Vergebung, Gebete, Liebe, ja, Liebe, der letztendliche Faktor, der uns alle heilt auch irgendwo. Und wir brauchen alle diese Liebe. Und die tiefste Form von Liebe findet man sicherlich in Beziehungen zur Liebe zu Gott. Mhm. Es gibt keine tiefe Form der Liebe, was die Liebe der Seele zu seinem Ursprung ist, ja, zu dem, von dem alle Seelen kommen.
Ja. Ja, und auch wenn du zur Einheit kommen willst, musst du dich mit allem verbinden und das geht über die Liebe und nicht über den Verstand.
Ja, sicherlich. Ja.
Wenn du als Heiler tätig bist, da kümmerst du dich ja vorwiegend um Einzelpersonen.
Ja.
Was mich interessiert, ist unsere Gesellschaft oder unser Planet ist ja offensichtlich schwer krank.
Ja.
Und wo du vielleicht einen Ansatz oder eine Idee siehst, was man tun kann als Gesellschaft oder auch als Einzelperson, um was zu tun für den Planeten, für die Gesellschaft, um ja, vielleicht die Entwicklung noch in eine positive Richtung zu bringen.
Ja, unsere Gesellschaft ist krank und unsere Erde ist krank, weil die Menschen krank sind. Ja. Weil wir als Mensch, wir können hier auf der Erde leben, um der Erde was zu geben. Ja. Oder wir können hier auf der Erde leben, um die Erde auszubeuten. Und da viele Menschen aufgrund eines inneren Mangels versuchen, eben es auszugleichen, indem sie sich von außen etwas nehmen, ja, sich meine Aufgabe dort anzugreifen bei den Menschen und die Menschen zu heilen, sodass sie zu gebenden Menschen werden. Ja. Ja, das heißt, dass sie auf der Erde wandeln können, um zu geben, der Mutter Erde zu geben, anderen Menschen etwas zu geben. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich jetzt nicht nur Behandlung mache, sondern weil sicherlich ein Schwerpunkt meiner Tätigkeiten auch auf Ausbildung einfach liegt. Ja, ich gebe Heiler-Ausbildung, ich gebe Ayurveda-Ausbildung, ich gebe Yoga-Ausbildung. Ich gebe also Ausbildung in verschiedenen Bereichen und immer mehr Menschen, weil ich da das Hauptpotenzial sind. Und ich weiß, ich setze mich auch so an Yoga-Vidya, weil ich einfach merke, da wird ganz viel mit Ausbildung gemacht. Und je mehr Lehrer man ausbildet, Menschen ausbilden, die ein wirkliches Verständnis dann haben, also auch eine längere Ausbildung mal machen, ja, dass sie ein wirkliches Verständnis entwickeln. Nur so kann sich dann die ganze Welt verändern, weil die haben auch wieder Schüler oder Menschen, an denen sie auch dieses Wissen weitergeben. Und das ist die einzigste Möglichkeit, wirklich die Erde zu verändern. Ja? Natürlich kann ich sagen, ich kann auch Rituale machen, wo ich Mutter Erde verehre. Manchmal mache ich das auch, ja, oder ich mache auch Gruppenheilung manchmal bei Menschen oder so. Aber ich denke, gerade in dieser Form von Ausbildung, wenn Menschen wirklich eine gewisse Tiefe von einer Philosophie oder von Wissen vermittelt, sodass sie selbst auch dann anderen Menschen helfen können, auch in die Heilung reinzukommen, also auch zu Gebenden werden in dieser Welt. Mhm. Ja, das ist meiner Auffassung nach der Weg, wie wir wirklich unsere Erde retten können. Ja.
Ja.
Indem wir bei jedem Einzelnen angreifen, jeder einzelne Mensch muss sich verändern und ein Gebender werden in dieser Welt.
Mhm. ist auch der Ansatz von Swami Vishnu gewesen.
Ja, genau.
Einfach je mehr Menschen inneren Frieden kultivieren. Mhm. Ja.
Heile dich selbst, du heilst die Welt.
Ja. Ja. Du bist ja gerade nach Bad Meinberg gezogen.
Ja.
Also du wohnst da im Dorf mit deiner Familie und was ich mich frage, wo siehst du deine persönliche Entwicklung? Was stellst du dir vor als ein Konzept, wie du zum Beispiel in 5 Jahren lebst? Also,
ich bin ganz ehrlich, momentan sieht es noch so aus, dass ich gesagt habe, ich gucke mir das einfach mal an. Es war so der nächste Schritt, es war sehr schön, einfach aus diesem Alleindasein. Ich hatte eigentlich den Plan, eine eigene Schule zu gründen und zu machen. Die Familie hat nicht so ganz mitgezogen, der war nicht so zufrieden in der Umgebung, wo wir waren. So der nächste Schritt war einfach, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die gleichgesinnt sind. Wir sehen es auch so als Familie, als Chance, vielleicht Menschen zu begegnen, mit denen man was gemeinsam machen kann. Mhm. Ja, weil sowieso die Tendenz eigentlich ist, in der heutigen Zeit, dass sich Kommunen bilden sollten, also Menschen, die ähnliche Interessen haben. Weil Kommunen sind einfach stärker, als wenn es jetzt ein einzelner Mensch ist.
Ja.
Und ich sehe die Vision eigentlich darin, dass Yoga Vidya zwar in Bad Meinberg ein großes Zentrum ist und auch einen wichtigen Einfluss hat dort in Bad Meinberg, aber dass sich doch auch viele Kommunen trotzdem noch bilden sollten, die vielleicht mit Yoga Vidya verbunden sind, aber trotzdem eigenständigen Charakter haben. Ja?
Ja.
So, ne, dass diese Vorstellung auch von, okay, es gibt ein spirituelles Zentrum sozusagen in einem Ort, ja, und es gibt ganz viele Bereiche noch darum, in allen Kategorien, für alle Menschen, für Menschen, die vielleicht ganz intensiv auch praktizieren, aber außerhalb leben, für Menschen, die ein bisschen weniger praktizieren, ganz entspannt sind, aber trotzdem gerne den Kontakt zur Spiritualität suchen. Und dieses Konzept einfach, dieses Stadt mit vielen Ringen, ja, wo jeder seinen Platz einspielt, jeder Mensch. Ja, ich weiß, das war auch das Konzept von Srila Prabhupada gewesen, der eigentlich auch mit der ISKCON eine Gesellschaft gründen wollte, wo das Haus für alle Menschen ist. Ja, so es nur leider nicht praktiziert wurde in dem Stil und ist aber immer noch, also Prabhupads Worte mir sehr viel in meinem Herzen sind und ich auch versuchen möchte, meinen Beitrag dazu zu leisten, es umzusetzen. Irgendwie die Idee, die Prabhupada hatte, dass einfach Spiritualisten zusammenkommen, jeder so seinen Ort findet und es vielleicht dort irgendwo im Zentrum auch gibt, einen Ort, wo ganz viel auch Gott verehrt wird, wo Gott auch das Göttliche einfach im Mittelpunkt steht und man dort auch mal wieder hinkommen kann und sich neu inspirieren lassen kann von Menschen, die auch intensiv dort praktizieren. Aber dass es rundum halt auch ganz viele, alle Kategorien von Menschen trotzdem auch gibt, ja, die aber irgendwo zumindest alle spirituell inspiriert sind.
Und da gibt es ja jetzt auch eine schöne Tendenz da in Bad Meinberg.
Ja, es kommen immer mehr Menschen. Mhm. Ja. Es ist auch so, mittlerweile viele bekannt von uns, die sich auch Gedanken machen, ja, sollten wir da nicht auch hin? Ist doch schön, in einem Dorf zu leben, wo auch ganz viele Yogis sind, ja. Wir merken jetzt schon, wie schön es ist, dort zu sein mit vielen Menschen, die auch Kinder haben vielleicht. Man hat Kontakte, man tauscht sich untereinander aus, man hilft sich gegenseitig. Ja, es ist ein ganz anderes Dasein, als wenn man irgendwo allein da ist und vor sich hin arbeitet und versucht, so der Missionar zu sein, dort, wo man ist, umgeben von vielen Menschen, die mit Spiritualität gar nichts zu tun haben.
Ja. Okay. In Bezug auf spirituelle Praktiken hatten wir vorher schon gesprochen, dass du von deiner Philosophie her das sehr alltagsbezogen auch angehst.
Ja, wollen wir so sagen, alltagsbezogen. Ich bin sehr praktisch orientiert und praktiziere natürlich das, was mir am meisten hilft im Leben. Sehe halt immer die zwei Seiten, die wir im Leben haben. Auf der einen Seite eben sehr materielles, was natürlich auch stimmig sein sollte. Und unser spirituelles auch, was immer auch ein wesentlicher Gedanke sein sollte im Leben. Es gibt immer das Beispiel, was nutzt es, wenn wir den goldenen Käfig putzen den ganzen Tag und den Vogel, der drin steckt, verhungern lassen. Also man sollte sich auch um die Seele auch kümmern natürlich. Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass man natürlich Praktiken auch ausführt, die einen auch gesund erhalten, dass man überhaupt fähig ist, eben den spirituellen Weg zu gehen. So diese Praktiken vermischen sich auch in meinem täglichen Sadhana, ja, wo ich Dinge mache für den Körper, wo ich Dinge mache für meinen Geist, Meditation, innere Arbeit, schamanische Arbeit, um vielleicht Vergangenheitsmuster zu lösen und innerlich immer mehr frei zu werden. Und gleichzeitig, aber parallel ist sehr wichtig, dass man trotzdem auch eine spirituelle Praxis hat, die einen klar mit dem Ziel auch verbindet. Ja? Weil wenn man sich nur mit den, sozusagen den Hindernissen, die man sich drin hat, beschäftigt, dort kann man sich verlieren, in einem unendlichen Dschungel von Müll, würde ich mal sagen. So, deswegen ist ganz wichtig, dass man natürlich auch immer eine spirituelle, klare spirituelle Ausrichtung hat und auch einen Sadhana hat, der einen ganz klar auf diesen spirituellen Weg vorantreibt. Und nur das, wo man sieht, da stecken die Hindernisse im Material, auf der materiellen Ebene, die sollte man natürlich auch auf der materiellen Ebene teilweise beseitigen, also sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist ja auch immer eine Herausforderung im Leben, dem zu begegnen, was einem so als Hindernisse, Aufgaben gestellt wird, ja, und das zu bewältigen dann, um dann eben zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich einen Schritt weiter gegangen. Okay, und wenn ich mal alle Hürden überwunden habe, sozusagen, ja, dann ist der spirituelle Pfad ganz frei und ganz leicht. Und ich verehre Gott und bin im göttlichen Bewusstsein aus einer inneren Inspiration heraus, ja, und nicht immer mit so einem halben Gedanken, ach bitte erfüll mir doch das und das und das klappt bei mir nicht oder was auch immer, ja, und lieber Gott, hilf mir bitte oder so, ja. Sondern ne, wir verehren Gott einfach oder das Göttliche einfach aus diesem Respekt heraus oder aus der Dankbarkeit heraus, weil wir spüren, da ist ganz viel Gnade vorhanden, ja, in dem Göttlichen für uns, was uns bereithält, uns sozusagen, ja, unsere wahre spirituelle Seite zu erkennen.
Und worin siehst du das Ziel von einem spirituellen Weg? Also ich hörte, dass es im Grunde genommen in der Krishna-Bewegung das Ziel ist, Krishna zu dienen und nicht, so wie das im Yoga gesagt wird, das Ziel ist, zu verschmelzen mit Gott.
Ja, es sind natürlich ganz zwei völlig unterschiedliche Zielrichtungen, die man im Yoga und jetzt im Krishna-Bewusstsein ist man auch eine Form von Yoga. Yoga heißt ja verbinden mit dem Ursprünglichen. So, ich hatte ja schon gesagt, es gibt viele Verse auch in den heiligen Schriften, selbst von Brahma, den Schöpfergott, der sagt, Krishna ist die Ursache aller Ursachen. Vor ihm gab es keine Ursachen. Ja. So, selbst aus den heiligen Texten kann man solche Sachen entnehmen. Gut, ich habe aber gesagt, es ist auch individuell. Für manche ist es, die streben eher danach, wirklich einfach frei zu sein und ihre Individualität aufzugeben und zu verschmelzen. Was man erreichen kann, gut, in der Krishna-Literatur wird es natürlich dargestellt, ja, selbst die Dämonen, die von Krishna getötet wurden, die haben dies erreicht, weil wo sie getötet wurden, ist die Seele aus ihrem Körper in Krishna eingegangen und verschmolzen mit Krishna. Ja, so. Und die Bhaktis sagen natürlich, ja, wenn sogar die Dämonen es erreichen, dann muss es eigentlich was Höheres geben für die Bhaktas, also für die Geweihten Gottes. Ja. Ja, so. Also man sagt auch, der Bhakti-Yoga-Yogi, an seiner Tür klopfen die fünf Arten von Befreiung. Es werden in den Veden fünf Arten von Befreiung angeboten, ja, wo Kavalya oder eben die Verschmelzung nur eine ist davon, aber wo es halt auch möglich ist, im gleichen Reich mit Gottes zu leben, die gleiche Form zu haben, den gleichen Reichtum zu haben mit Gott, was auch immer. Und man eben in Beziehung mit Gott treten kann und in diese Rasas geht. Ja, in der Krishna-Tradition ist eigentlich das höchste Ziel, in einen Rasa, in eine Beziehung mit Gott zu gehen, als ewiger Diener. Es geht halt auf dieser Grundlage vor, dass Gott sicherlich eins ist und dass er sich in viele erweitert hat, um sich selbst zu erfahren, um sich selbst auch zu genießen. Ja, und die Teile, die sein Teil ist, also die Seelen, die seine Teile sind, für seine Befriedigung da sind. Mhm. Ja, wir Seelen, wenn wir in Gottes Dienst sind, eigentlich so wie man sagt, wenn man die Wurzeln eines Baumes gießt, sind automatisch alle Blätter zufrieden. Ja. So, wir haben alles, das heißt, wenn wir in seinem Dienst, in Gottes Dienst sind, werden wir automatisch die gleiche Zufriedenheit erlangen, die Gott auch hat. Mhm. Ja, was wollen wir mehr? So als Seelen ist einfach unsere natürliche Position, Prakriti zu sein, also die Genossenen. Ja. So, Gott ist Purusha, der Genießer eigentlich. Ja. So, und die höchste Freude. Der Bhakti-Yogi strebt nach nichts anderes. Er möchte nicht seine Individualität aufgeben, weil er sagt, ich werde als Seele immer aktiv sein. Ja. Und als die Natur der Seele ist es, aktiv zu sein, auch in dieser Welt und eben auch ein Diener auch zu sein, weil wir dienen ja auch in dieser Welt ganz viel. Ne? Wir dienen unserem Arbeitgeber, wir dienen unseren Kindern, unserem Partner, ne? Wir dienen der ganzen Menschheit, ja, sind ständig am Dienen, also es ist irgendwo auch natürlich, ein Diener zu sein. So in den Bengali-Texten heißt es, Jivera Svarupa Hoi, Krishnera Nitya Das, Tathasta Shakti Beda Abeda Prakash. Ja? Jivera Svarupa Hoy, die ursprüngliche Svarupa, ne, der Jivas, Krishnera Nitya Das, ein ewiger Diener von Krishna zu sein.
Ja.
Tathasta Shakti, ja, wir gehören zur marginal verlaufenden Energie als Lebewesen. Wir sind weder Materie noch reine spirituelle Energie, wir sind dazwischen, wir können es mit beiden verbinden. Ja, wir können uns sowohl mit der spirituellen Energie verbinden, als auch mit der materiellen. Also solch sind wir Tathasta Shakti. Ja. Beda Abeda Prakash, wir sind gleichzeitig eins und doch verschieden. Ja. Ja, auf der einen Seite haben wir genau die gleichen Qualitäten, die Gott auch hat. Ja. Das ist das, was wir auch im Yoga auch. Ne.
Ja.
Bloß, aber wir sind quantitativ verschieden. Ja. Die Seele wird in der Bhagavad Gita beschrieben, wie die, so groß wie der 10.000. Teil einer Haarspitze. Ja. So Gott ist im Verhältnis dazu, von ihm wird beschrieben, eine Form Gottes wird beschrieben in den Veden als Mahavishnu, das ist nur eine Form Gottes, die auch eine Erweiterung des ursprünglichen Gottes ist, die so mächtig ist und so groß, dass die Universen wie Senfkörner aus seinen Poren herauskommen, wenn er ausatmet.
Ja.
So deswegen qualitativ, quantitativ verschieden, ne? Von den Größenanordnungen. Ne?
Ja.
Seelen unendlich klein, Gott unendlich groß eigentlich, ne? Aber trotzdem qualitativ eins. Ne? Das ist eine Philosophie, die eigentlich erst wachsen musste. Ne? Weil ursprünglich gab es sicherlich auch die Philosophie, aber mit dem Erscheinen der Buddhisten und die praktisch die Veden negiert haben, ja, wurde praktisch auch das Unpersönliche eingeführt, ja, kann man sagen. Shankaracharya hat die Philosophie der Buddhisten übernommen. Ja? Das ist die gleiche Philosophie eigentlich, wie im Buddhismus auch bekannt ist. Nur er hat die Veden wieder eingeführt. Ja, so hat es auf der Grundlage der Veden beschrieben, diese Form von Philosophie. Es gab später noch viele Heilige, die sich inkarniert haben, die dann den reinen Dualismus geprägt haben, wie Madhvacharya, Ramanujacharya, ja, große südindische Heilige, bis dann Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, der ursprüngliche Gründer der Hare Krishna-Bewegung, der dann eigentlich die Philosophie eingeführt hat, des gleichzeitigen Eins- und Verschiedenseins, Veda, Abeda, Tattva.
Ja.
So.
Spannend, ja. Ich tauche da gerade auch so ein bisschen ein, nachdem ich früher sehr skeptisch war gegenüber der Krishna-Bewusstsein-Bewegung, da beschäftige ich mich da gerade ein bisschen mit. Und,
ja. Ist interessant. Ich denke, was so das meine Erfahrung war, was das sicherlich ausmacht, ist die, oder was man persönlich am meisten daraus ziehen kann, ist die Ekstase. Ich habe nirgendwo im Yoga, man spricht mal von Glückseligkeitszuständen, wo man inneres Glück oder Freude oder Erleichterung erfährt oder so. Aber ekstatische Symptome in Beziehung zu Gott habe ich noch nie im Yoga gehört. Ja. Und das ist das, was man aber erfahren kann im hingebungsvollen Dienst zu Gott. Ja. Und das war auch ein Grund, warum Chaitanya Mahaprabhu sich inkarniert hat. Ja, weil einst Krishnas Ehefrau zu Krishna gegangen ist und gesagt hat, ja, du bist der höchste Gott, du kennst alles. Aber eine Sache weißt du nicht, wie deine, was deine Geweihten, was für Glückseligkeit, was für Ekstase sie erfahren in deinem Dienst.
Ja.
Ja, und dann hat Krishna natürlich dann sofort gesagt, ja, oh, das stimmt, das weiß ich nicht. So, diese Erfahrung muss ich machen. Das heißt, ich muss mich inkarnieren als mein eigener Geweihter.
Ja.
Und das ist eigentlich die Form von Chaitanya Mahaprabhu, der Gründer der Hare Krishna-Bewegung war. Ja, war praktisch Krishna selbst in der Gemütsstimmung von Radharani, der besten Dienerin Gottes. Ja. So, um die Ekstase eben zu erfahren. Und er hat die Ekstase erfahren. Das sieht man in seinem Leben und seinem Lebensbeispiel, was im Chaitanya Charitamrita oder im Chaitanya Bhagavata beschrieben wird. Das sind Schriften, die über Lord Chaitanya sprechen. Und dort kann man über die Ekstasen lesen, die er erfahren hat im Dienst zu Gott, was schon sehr außergewöhnlich war.
Darstellungen von ihm sind ja auch immer tanzend und ekstatisch.
Ja. Ja, es ist ein sehr freudvoller Vorgang, ne? Der eben von Ekstasen gekennzeichnet sind. Und das ist sicherlich so das, was das Besondere daran kennzeichnet. Gut, manche Menschen mögen das einfach nicht. Manche Menschen sind lieber in Ruhe und Zurückgezogenheit. Und noch mehr, die mögen nicht dieses Äußere und Tanzen und Ekstase ausbrechen und aktiv zu sein. Ja. Laut Mantren zu rufen, ne, nach Gott zu schreien. Das liegt manchen Menschen einfach nicht und das ist auch okay. Ja. Ich denke, Gott bietet ja, ist ja immer so, es wird ja auch in der Bhagavad Gita beschrieben, dass Gott schon alle Pfade geschaffen hat. Ja. Alle Wege sind schon festgelegt, es gibt schon alles. Ja. So, und jeder Mensch findet halt seinen Weg und es ist auch wichtig, diese Offenheit zu haben oder diese Möglichkeit zu geben, ist auch, ne, weil Gott ist ja auch der, der absolute Liebe empfindet für alle seine, ne, Bestandteile, ja, ist natürlich auch immer offen und sagt, ja, ihr könnt alles machen, ja, was ihr wollt. Weil wenn wirkliche Liebe da ist, ist auch Freiheit da. Ist nicht Einschränkung da. Nein, nur wenn du den Weg gehst, dann, ne, sozusagen. Sonst ist immer diese Freiheit da. Du kannst alle Wege gehen. Ich bin immer in deiner Nähe. Sobald du dich mir zuwendest, bin ich da. Ja, so das ist wirkliche Liebe und Freiheit, die daraus resultiert. Ja, und das sehen wir, und das ist eigentlich auch der ursprüngliche Gedanke von der Bhagavad Gita Philosophie, wo es ja auch am Ende steht, jetzt habe ich dir alles erklärt, ja, sagt Krishna, mach du jetzt, was du für richtig hältst.
Ja, lass das
Ja?
Dharma los und
Genau, ja. So gib alle von den Arten von Religion aus, gib dich mir hin, gut, eine Aussage, aber trotzdem, er sagt danach noch, ne, entscheide du selbst. Ja, was richtig ist und was falsch. Weil letztendlich trägt jeder die Verantwortung für sein Leben, für seinen Weg. Ja.
Und
Und
jeder fühlt sich woanders hingezogen
genau. Ja. Und es ist auch nicht gesagt, dass unser Weg schon zu Ende ist. Ja. Sicherlich werden wir alle zum Schluss erstaunt sein, wie wirklich die Wahrheit aussieht,
und
wenn wir sie dann irgendwann mal erfahren sollten. Also, wenn wir auf einmal überrascht sind, dann ist ja doch ganz anders. Ja. Und wir sollten uns auch so ein Stück weit natürlich diese Offenheit behalten, ja, und den Weg gehen, der für uns vom Herzen her stimmig ist. Ja, wo wir spüren, da sitzt unser Herz. Und das ist für uns gerade das, was uns das gibt, was wir momentan gerade brauchen. Ja.
Ja.
So, das sehe ich so als die Essenz vom spirituellen Weg, dass man immer seinem Herzen folgen sollte.
Eine letzte Frage noch. Du hast jetzt einen neuen Namen bekommen.
Ja.
Magst du da was zu sagen noch?
Ja, weil schon länger her jetzt, ich habe meinen ursprünglichen spirituellen Namen damals von meinem Meister bekommen, Harikesh Swami Vishnu Pad, der einer der großen Meister war in der ISKCON gewesen, der aber aufgrund eines tragischen Intrige oder wie man es auch immer nennen mag, fast zu Tode gekommen ist und dann
Das ist
wieder
doch der, der das.
zurück.
Der hat auch Bücher geschrieben, ne? Da habe ich auch eins von zu Hause.
Mag sein, ja.
Ja.
Mag sein, dass einzelne Bücher, kleine Bücher von ihm sind, ja. Also, und ja, er ist dann, war kurzzeitig tot gewesen, ist wieder zurückgekommen und hat daraufhin dann sein ganzes Leben geändert. Ja. Hat alles abgegeben, seine ganze Guru-Dasein, Meister-Dasein abgegeben. So, für mich war das damals okay gewesen. Ich habe es als Zeichen gesehen. Es war auch gut, dass ich dann danach die ganze ISKCON so ein bisschen aufgespalten hat eigentlich. Viele Menschen einfach so ihren natürlichen Lebensweg gegangen sind. Ich auch meine Aufgabe daran gesehen habe, okay, rauszugehen, die Welt, nicht mehr Mensch-Dasein zu führen, sondern in die Welt zu gehen, das Wissen weiterzugeben, aber trotzdem das weiter zu praktizieren. Ich hatte daraufhin eben jetzt 12 Jahre keinen Meister. Es war okay. Ich habe mich selbst als Meister gesehen oder wollte meinen eigenen inneren Meister sozusagen kennenlernen. Hatte damals gedacht, auch ich werde nie wieder einen Meister in dieser Welt annehmen. Wenn, dann werde ich danach streben, man spricht hier von Aprakriti Sangha, ja, von Gemeinschaft mit Wesen aus dem feinstofflichen Raum, die nicht so begrenzt sind, mit Göttern. Deswegen habe ich schamanische Praktiken ausgeführt, ja, um geistige Helfer zu bekommen, die mich auf den Weg führen. Bin aber doch einem Vaishnava begegnet jetzt wieder, der mich sehr inspiriert hat und der eigentlich genau das repräsentiert, was ich selbst auch in meinem Herzen spüre und wahrnehme, ist aus einer Schülernachfolge, die jetzt nicht direkt mit ISKCON verbunden ist, obwohl er auch einen Sannyas-Meister hat aus ISKCON und auch engen Kontakt hatte mit Prabhupada, sogar Prabhupada auch kannte und viel Kontakt auch mit ISKCON war, aber einen sehr freien Charakter hat, also ein frei, ein ehemaliger König, sogar aus einer Königfamilie, Königssohn, der eben, wo er ins Alter kam, eben dem materiellen Leben entsagt hat, also auch schon alles erlebt hat, Familie und alles erlebt hat und jetzt eben Sannyas ist, ja. Und eben diese, aber auch aus einem schönen Hintergrund kommt er eben aus einem Vaishnava-Hintergrund, wo seine Großeltern eigentlich schon große Vaishnava-Heilige waren, die selbst mystische Dinge vollbracht haben, ihm als Kind immer einfach irgendwelche Süßigkeiten manifestiert haben und alles so Sachen, ja. Und aber eigentlich immer nur im Krishna-Bhajan morgens bis spät in die Nacht vertieft waren, ja, und eigentlich sonst zu gar nichts kam. Ja, und einfach aufgrund dieses Hintergrunds und aufgrund seiner Gemütsstimmung, die auch meiner so entsprochen hat, ich mich dort sehr angezogen gefühlt habe. und gesagt hat, ja, jetzt nach 12 Jahren, wo ich meinen eigenen Weg ganz gegangen bin, finde ich es schön, auch wieder einen Begleiter zu haben für mich und nochmal verbunden zu sein, auch mit einer Schülernachfolge, auch die mit Weich, mich selbst mit der Energie auch der Weichner was verbindet,
Ja.
der reinen Gottgeweihten. Ja, und das fand ich sehr schön, diese Möglichkeit auch zu haben. Da war ich sehr dankbar drüber und habe dann nochmal Einweihung genommen und den gleichen Status auch wieder, den ich vorher hatte, auch als Priester, auch von ihm nochmal bekommen. Und ja, das war sehr schön für mich, jetzt nochmal so erleben zu können.
Und du heißt jetzt Jana
Genau, Janavalabha.
Vallabha.
Das heißt, man muss dazu sagen, Janavalabha Das heißen wir in der Bhakti-Yoga-Tradition, Das heißen wir der Diener, ne, des Göttlichen. Janavalabha hat zwei Bedeutungen. Erstens, dem alle Lebewesen sehr lieb sind und der auch allen Lebewesen sehr lieb ist.
Ja, schön. In diesem Sinne, schönen Dank für das Interview.
Vielen Dank an dich.
Ja. Und dir eine gute Zeit.
Hare Krishna.
Hare Krishna.